Am 13. Februar entscheidet die Stimmberechtigten in der Schweiz, ob Medien vom Staat mit bis zu 150 Millionen Franken unterstützt werden sollen. Zum ersten Mal seit sehr langem sind wir Journalistinnen und Journalisten Teil von einer Abstimmung. Und entsprechend aufpassen muss man, wenn man über die neue Medienförderung berichtet. Wir machen es im Politbüro natürlich trotzdem und fragen uns, was bedeutet es für das Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten, wenn man plötzlich Geld vom Staat bekommt? Wer würde überhaupt Geld bekommen? Kann man da unabhängig bleiben? Und wer sind die Gegner und Befürworter von dieser neuen Medienförderung? Im Politbüro gibt es heute einen Blick hinter Kulissen mit mir, Philipp Loser und Raffaele Birrer in Zürich und Markus Häfiger in Bern. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Wir fangen jetzt vor allem ganz vom Anfang an. Und zwar würden wir gerne zuerst die Frage klären, warum stimmen wir überhaupt darüber ab, ob Medien vom Staat finanziell gefördert werden sollen? Wer kann das beantworten?
Also wenn wir ganz am Anfang anfangen, dann müssen wir auch darüber reden, warum sich Politik überhaupt damit befasst, mit der wirtschaftlichen Situation der Medien. Und der Grund dafür ist, dass die Medien ja eine wichtige demokratiepolitische Bedeutung haben. Also die Leser- und Hörerschaft von all diesen unterschiedlichen Medien in der Schweiz, die informiert sich ja via die Medien und bildet sich eine Meinung. Und das ist jetzt gerade so in einer direkten Demokratie wie der Schweiz natürlich besonders wichtig. Jetzt ist aber das Problem, dass die klassischen Medien unter starkem finanziellem Druck stehen, weil sie immer weniger Abonnenten haben. Im Fall von der Printmedien reden wir fast von einer Halbierung der Auflage. Und zusätzlich, vielleicht fast noch wichtiger jetzt finanziell gesehen, gibt es immer weniger Werbeeinnahmen. Also gerade online hat man es noch nicht geschafft, dass so eine Zahlmentalität etabliert worden wäre in der Leserschaft. Also so eine Bereitschaft, dass man auch für journalistische Inhalte auch wirklich zahlt. Statt bei den klassischen, traditionellen Medien inserieren halt Kunden heutzutage lieber bei Google oder Facebook. Und so in den letzten 20 Jahren sind die Werbeeinnahmen von 2 Milliarden Franken auf über 400 Millionen pro Jahr gesunken. Und um dem etwas entgegenzusetzen, hat eben die Politik jetzt das Massnahmenpaket im Rahmen des Mediengesetzes geschnürt. Und gegen das ist das Referendum ergriffen worden und darum stimmen wir jetzt darüber ab.
Wir stimmen am 13. Februar über das Medienpaket ab. Die Vorlage erhöht die Unterstützung für die einheimischen Medien und stärkt damit die Medienvielfalt in der Schweiz. Bundesrat und Parlament befürworten das Medienpaket. Es sorgt nämlich dafür, dass auch in Zukunft über alle Regionen des Landes berichtet wird, und zwar im Radio, in den Zeitungen und im Internet, und zwar durch Redaktionen, die vor Ort sind.
Wir haben hier Simonetta Sommaruga gehört, beim Auftakt vom Abstimmungskampf. Ist das Ihre Idee gewesen, das Medienpaket am Schluss?
Teilweise. Sie hat einen Teil von diesen Massnahmen gebracht, aber das Parlament hat da noch ein sehr wesentliches Element, das jetzt auch eines der umstrittensten Elemente ist, ergänzt, nämlich die Online-Förderung. Da wird in Zukunft an Online-Medien, kleine und grosse, direkt Geld geben, sofern die Medien auch selber gewisse Abo-Einnahmen generieren. Und es hängt dann davon ab, wie viel Eignungsgeld sie bekommen und so, wie viel das verdienen, wie viel das sie in Zukunft vom Staat werden bekommen. Sommaruga hat es mehr, und das ist ja vielleicht etwas Interessantes. Man redet jetzt immer davon, es ist etwas Neues. Und das ist einfach teilweise falsch. Im Wesentlichen oder Teile von dem Paket sind überhaupt nicht neu, weil grosse Teile von dem Paket, die umfassen die sogenannte indirekte Presseförderung. Und das ist eben etwas, was es schon etwa 170 Jahre gibt in der Schweiz. Und zwar geht das Geld auch nicht direkt an die Medienhäuser, sondern an die Post. Und die Post kann mit dem Bundesgeld dann den Zeitungsverlag vergünstigte Tarife anbieten zur Verteilung der Zeitungen in Briefkästen. Und der Teil wird aufgestockt jetzt in dem Rahmen vom Medienpaket. Und das ist zum Beispiel ein Salzinstrument, das Sommaruga einfach will ausbauen. Hingegen, was wirklich neu ist, es hat auch noch zwei, drei andere Elemente, aber was wirklich neu ist, ist die direkte Online-Förderung, die aber, wie ich gesagt habe, vom Parlament gekommen ist und nicht von der Sommaruga.
Du hast die einzelnen Elemente vorgestellt von dem Medienpaket. Kann man etwas zu den Zahlen sagen? Wie viele Millionen wo an sollen?
Total neue Gelder werden maximal 151 Millionen Franken sollen gezahlt werden. Da habe ich vorher gesagt, die indirekte Presseförderung wird erhöht. Neu gibt es auch für Frühzustellung von Sonntags und anderen Zeitungen, die von Nichtböschler, von normalen Zeitungsverträgen verteilt werden, Geld. Dann sollen noch zusätzlich die Schweizerische Depeschenagentur und gewisse Journalistenschulen staatlich unterstützt werden. Und auch Privatradios und Privatfernsehsender sollen mehr Geld bekommen als bis jetzt. Und dann eben das letzte umstrittenste Element, die Online-Förderung, die direkt die Online-Förderung von kleinen und grossen News-Plattformen.
So viel zu den Grundlagen. Klar ist jetzt schon, dass Tamedia, wo wir alle angestellt sind, auch profitieren würde von diesem Gesetz. Und zwar in beiden Bereichen, bei der indirekten Presseförderung und auch bei der Online-Förderung. Wie viel Geld genau wird geben, ist nicht klar, dass es wird geben, aber schon. Und damit zu dir, Raffaella. Du bist ja Chefin vom Inlandressort und bist ja bald Mitglied von der Chefredaktion von Tamedia. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Wie geht man jetzt im Inland mit so einer Vorlage um, die einem auch selber betrifft?
Also wir machen das bei dieser Vorlage nicht anders als bei allen anderen. Immer wenn es zu Abstimmungen kommt, treffen wir uns zu einer grossen Konferenz. Und dort besprechen wir sehr genau, um was es dort geht, inhaltlich. Und dann nachher führen wir ein fix vorstrukturiertes Abstimmungsverfahren durch, um unsere Eigenhaltung zu diesen Vorlagen zu eruieren und vor allem zum festlegen, wie das wir werden kommentieren, also in welche Richtung unsere Leitartikel gehen. Und das haben wir jetzt beim Mediengesetz, eben wie ich am Anfang gesagt habe, nicht anders gemacht als bei jeder anderen Vorlage auch. Da haben wir zusammen mit den drei anderen Vorlagen, die im Februar zur Abstimmung stehen, haben wir das auch diskutiert.
Und wie ist es rausgekommen?
Wir haben uns entschieden, dass wir ein Pro-Contra werden machen, weil da wird es uns am besten gelingen, um alle Positionen abbilden, also zum zeigen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und viele Mitarbeitende aus verschiedenen Medienunternehmen sind eher dafür, weil sie genau merken, wie sich so für ihre Arbeitsbedingungen auswirkt, wenn immer mehr gespart muss werden, wegen all diesen strukturellen Gründen, die ich am Anfang gesagt habe. Es gibt aber auch sehr grundsätzliche Erwägungen, warum es auch Kollegen gibt, die dagegen sind, gegen die Vorlage.
Und was wirklich interessant ist, das würde ich schon bemerken, ich habe schon für andere Zeitungen gearbeitet und ich habe noch nie für eine Zeitung gearbeitet, wie jetzt hier bei der Tamedia-Redaktion, wo wir wirklich demokratisch als Inlandressort in einer Abstimmung unsere Position festlegen. Das hat mir am Anfang, als ich hier hergekommen bin, wirklich imponiert und ich finde das bis heute eine sehr coole Art und Weise, auch wie eine Zeitungsredaktion kann mit politischen Vorlagen umgehen. Und das ist zum Teil auch recht kontrovers, wie wir so Themen dann auch diskutieren in diesen Sitzungen.
Kontrovers als Politbüro, muss man sagen. Die Abstimmung, die geht darum, wie man kommentiert, das ist das eine. Das andere ist, wie man darüber berichtet. Macht man da eine Strichliste, dass man am Schluss möglichst ausgewogen ist und möglichst alle Seiten beleuchtet hat?
Nein, die Strichliste, die braucht es faktisch gar nicht, weil wir überlegen uns das sehr bewusst, wie dass es uns gelingen kann, beide Sichtweisen abzubilden in verschiedenen unterschiedlichen Artikeln. Und natürlich achten wir dann uns schon darauf, wenn es dann zum Beispiel eine spontane Dynamik gibt, das ist ja häufig der Fall in Abstimmungskämpfen, dass dann zum Beispiel eine Seite plötzlich mehr zu Wort kommt, weil es ihr irgendwie gelingt, um die öffentliche Diskussion zu dominieren. Und dort achten wir dann natürlich immer sehr genau darauf, dass nachher auch die Gegenseite nicht zu kurz kommt. Also da ist nämlich schon unser Ziel, dass wir nachher möglichst auf Null kommen, was die Ausgewogenheit betrifft.
Ein Hauptkritikpunkt von der Gegner vom Gesetz ist, dass es unmöglich wird, für Journalistinnen und Journalisten unabhängig zu sein, wenn man vom Staat Geld bekommt. Wenn jetzt der Staat mehr Geld gibt für Medien, wird das an Auflagen geknüpft? Muss man als Medienhaus irgendetwas erfüllen, um das Geld zu bekommen? Besonders nett sein zu der Regierung zum Beispiel.
Es gibt gewisse materielle Bedingungen. Also ich habe ein Beispiel vorher genannt, oder? die Online-Förderung, damit man von der kann profitieren kann, muss man als Medium auch selber Einnahmen generieren. Ich kann jetzt also nicht morgen eine Webseite aufmachen, sage ich bin jetzt Häfliger News und dann gehe ich zu der Frau Sommaruga und sage, ich hätte gerne 3 Millionen für das jedes Jahr. Oder das geht nicht. Man muss selber so eine gewisse Eigenfinanzierung haben, damit man dann quasi on top of it vom Staat noch etwas überkommt. Das ist eine formelle Bedingung. Inhaltlich gibt es keine Bedingungen. Es gibt also nicht in Zukunft irgendeine staatliche Kommission oder irgendwie der Mister Medien, wo sagt, der Tagi war lieb, der kommt ein bisschen mehr über als irgendwie der Blick, der weniger lieb war. Das wird unabhängig von dem gezahlt. Aber es ist klar, dass in der öffentlichen Diskussion der Punkt jetzt einen grossen Raum einnimmt, weil, und da muss man auch als Journalist sagen, es hat natürlich ein bisschen ein Geschmäckchen, das Gesetz, auch wenn materiell keine direktiv journalistische Einflussnahme da ist, entsteht natürlich oder mag bei einem Teil vom Publikum der Eindruck entstehen, dass wir abhängig werden vom Staat. Da würde ich einfach mindestens in einem Teil von dem Paket einwenden, dass es die Instrumente heute schon gibt, dass sie einfach aufgestockt werden. Aber ja, das Geschmäckchen ist da. Umgekehrt kann man vielleicht auch einwenden, Bauern, die ja in der Schweiz unendlich viel mehr subventioniert werden, als auch die Medien in Zukunft würden subventioniert werden. Wegen dem ist, seit es in Subventionen geht, habe ich nicht festgestellt, dass Bauern zum Beispiel keine Demonstrationen mehr gegen die Regierung und das Parlament auf dem Bundesplatz würden machen, oder? Es ist nicht einfach automatisch so, wenn irgend über irgendeinen Kanal staatliches Geld fließt, dass der das empfängt, nachher einfach ruhig ist. Das ist, finde ich, eine recht kurze Überlegung.
Und was man vielleicht in diesem Zusammenhang schon auch noch ergänzen kann, ist, dass die Art und Weise, wie die Gelder fließen, ja sehr diffus sind. Also das ist ja nicht etwas, wo der einzelne Journalist nachher in seiner täglichen Arbeit spürt, da ist so und so viel Geld geflossen, oder? Sondern das läuft ja alles im Hintergrund. Und gerade so, was du vorher sehr stark thematisiert hast, Markus, mit der indirekten Presseförderung, wo es ja auch heute schon gibt, das ist ja etwas, wo nicht noch an der täglichen Realität in den Newsräumen ist.
Was man trotzdem kann oder fast so muss sagen, ist, auch als Journalist oder als Journalistin ist man immer abhängig von irgendjemandem. Wie geht ihr im Arbeitsalltag mit dem um? Es gibt ja nicht nur den Staat, der etwas zahlt, ihr indirekt oder direkt. Man lebt von Inserenten, von Abonnementen. Es ist gar nicht so einfach, so richtig unabhängig zu arbeiten, oder?
Ich kann vielleicht einfach sagen, wenn ich es ein bisschen halte für mich, oder? Ich bin seit über 25 Jahren Journalist, habe für verschiedene Medien gearbeitet und ich bin für journalistische Themen, für Artikel zuständig, versuche interessante, relevante, spannende Geschichten zu finden, die nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren und zu erzählen. Und wer am Schluss bei uns den Betrieb finanziert und aufrechterhält, das hat mich als Journalist letztlich nicht so interessieren. Für das haben wir andere Leute, die bei Tamedia angestellt sind, die sich um den Teil, ums Kommerzielle kümmern müssen. Und vielleicht einfach ein Beispiel. Ich bin seit 6 Jahren bei Tamedia. Und es gibt ja so die Vorstellung, manchmal, dass man als Journalist von irgendwo, von oben, von irgendjemandem Befehl oder so überkommt. Und ich sage einfach, was meine Realität ist. Mit dem Verleger Pietro Soppino habe ich in diesen 6 Jahren keinen einzigen Satz gewechselt. Auch mit den beiden Geschäftsleitern vom Unternehmensteil Tamedia habe ich noch nie einen persönlichen Kontakt gehabt, der über irgendeine Zoom-Konferenz mit 150 Teilnehmern rausgeht. Oder? Das zeigt, als Journalist geniesst man eine gewisse Freiheit, wo man überhaupt nicht irgendwie die kommerziellen Überlegungen vom Unternehmen eingebunden ist. Und das muss auch so sein, dass da eine gewisse Trennung stattfindet.
Ich möchte da auch die Geschichte ein bisschen in Erinnerung rufen. Und zwar haben wir ja in der Schweiz sehr lange sehr aktive und sehr breite Parteipresse gehabt. Also früher war die Verbandelung sehr eng. Da hat man gewusst, die und die Zeitung gehört zu deren und deren Partei. Das hat von dem her vielleicht teilweise die Komplexität ein bisschen reduziert, weil dann hat man genau gewusst, vor welcher Schablone man die Geschichten und die Analysen muss anschauen. Und das ist ja schon eine Errungenschaft, oder? Dass die Medien sich aus dieser Umklammerung von der Politik losgelöst haben. Und insofern ist es schon auch verständlich, dass dann so die Befürchtungen jetzt aufkommen, dass da irgendwie wieder ein Backlash geben könnte, dass man wieder viel näher an die Politik reinkommt. Das ist tatsächlich etwas, was die Schweiz auch könnte. So etwas hat es auch mal gegeben. Und es ist aber umso erfreulicher, dass man heutzutage kann sagen, was der Markus vorher geschildert hat, dass es tatsächlich keine so Einflussnahme gibt oder so Versuche. Aber das ganze Feld, also Unabhängigkeit von der Politik versus Abhängigkeit, das ist natürlich schon hochkomplex. Also auch in unserem Daily Business ist es ja so, dass beide Seiten einander irgendwie brauchen, oder? Also jetzt gerade im Politjournalismus. Man hat Austausch mit Akteuren aus der Politik. Politiker und Politikerinnen brauchen Medienschaffende, um ihre Botschaften können unterbringen. Und das ist sicher immer eine Gratwanderung, aber eine, die in der Regel sehr gut funktioniert, weil sich beide Seiten ihrer Rolle sehr bewusst sind. Und ich wage zu behaupten, dass die allermeisten Journalistinnen und Journalisten das sehr professionell handhaben, die Gratwanderung.
Der Austausch, den du beschreibst, Raffaella, der ist ja auch stark unter Kritik, gerade jetzt während der Pandemie. Es gibt recht viele Leute, die das Gefühl haben, Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz schreiben einfach, was die Bundesräte ihnen diktieren. Und als Beweis führt es dann jeweils an, dass man schon am Mittwochmorgen kann lesen kann, was der Bundesrat dann am Mittwochnachmittag beschließt. Was ist an dieser Kritik dran?
Ich finde sie lächerlich. In diesem konkreten Beispiel. Ich bin bei der Raffaella, wir als Journalisten müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht in Abhängigkeit von jemandem begehen. Und das meine ich nie als persönlich als Journalist nie finanziell. Ich nehme nie Geld oder so in Anspruch für etwas. Ich passe auf, dass ich mich nicht zu Zeug einladen lasse und so weiter. Und wir müssen uns aufpassen, dass man nicht irgendwie gewisse Akteure zu nahe kommt, die sympathisch findet, dass man nicht mehr kritisch sein kann. Aber das Beispiel, das jetzt immer wieder kam, ist in den letzten Wochen wegen dieser Indiskretion aus dem Bundesrat, ich finde es ziemlich lächerlich. Was ist konkret passiert? Einzelne Medien, wir auch, haben ab und zu einen Tag vorher oder ein paar Stunden vor einem Entscheid gewusst, was der Antrag in der Bundesratssitzung ist, vom Bundesrat X oder Y, was für Mitbericht gibt und so. Und dann haben wir das amig in die Zeitung geschrieben oder andere haben das auch publiziert. Da muss ich einfach sagen, inwiefern sollte man da sich in eine Abhängigkeit begeben? Irgendjemand, der diese Anträge kennt, das ist irgendjemand aus dem Bundeshaus, aus den Umfeldern der einzelnen Bundesräte, erzählt einem Journalist, dass zum Beispiel der Alain Berset oder der Ueli Maurer oder der Guy Parmelin den oder den Antrag stellt. Und dann versucht man das zu verifizieren mit der zweiten und der dritten Quelle. Und dann, wenn man genug sicher ist, dass es wirklich stimmt, wenn man also mehrere Quellen hat für die Information, dann schreibt man sie auf. Und da frage ich mich, inwiefern sollte man sich jetzt da in eine Abhängigkeit begeben oder zum Sprachrohr von der Regierung machen. Unsere Aufgabe ist es, Informationen auch zu publizieren, die eben gerade nicht offiziell von der Regierung kommuniziert werden. Und Berichterstattung über solche Anträge und Mitberichte ist eben da gerade Teil von dem, dass wir eben uns nicht immer vom Bundesrat sprechen lassen, diktieren, wenn wir eine Information sollen publik machen. Es ist gerade Teil von einer Unabhängigkeit, dass wir Zeug publizieren, wo die Mächtigen nicht publiziert haben. Und jetzt, natürlich kann es mal sein, dass ein Bundesratsmitarbeiter so eine Information mit einem politischen Ziel liegt. Das kann sein, ist aber nicht immer so. Gewisse Informationen werden auch geleakt, weil vielleicht der, der es leakt, den Journalist noch sympathisch findet, also oder so. Das gibt es alles auch wenn das gewisse Leute nicht glauben wollen. Und am Ende des Tages ist die einzige Frage, die mich als Journalist darf interessieren, ist, stimmt die Information oder stimmt sie nicht? Ob sie jetzt am Bundesrat nützt oder im Schatten, ob sie am Berset nützt oder schadet oder am Maurer nützt oder schadet, diese Frage darf mich schlicht nicht interessieren.
Es ist interessant, wenn man dir zulässt, Markus, gell, dass wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind plötzlich, dass man sich wie muss rechtfertigen für die eigene Arbeit, dass man wie Teil ist von einer politischen Debatte. Raffaella, mich würde interessieren von dir jetzt, wie nimmst du den anlaufenden Abstimmungskampf um das Medienpaket wahr?
Zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, einleitend zu dieser Frage, Philipp. Ich finde das eigentlich sehr wertvoll, dass wir einmal so im Fokus stehen und dass wir auch uns selber hinterfragen müssen, dass die Medien nicht einfach immer nur mit Anprangerer und Kritisierer sind, sondern sich durchaus auch mal dürfen überlegen, wie es um ihren Berufsstand steht und vielleicht die eigenen Rollenbilder hinterfragen. Das kann ja eigentlich nur positiv sein. Und ich glaube auch unabhängig davon, wie jetzt der Abstimmungskampf rauskommt, unabhängig davon, ob die Gelder dann von jährlich 151 Millionen Franken gesprochen werden, das entbindet ja die ganze Branche nicht davon, sich müssen zu überlegen, wie es in Zukunft weitergeht. Weil ich habe das am Anfang ein bisschen skizziert. Die Zukunftsaussichten sind einigermaßen düster. Und da braucht es neue Modelle und Ansätze, wie man ja, kann überleben in den nächsten Jahrzehnten. Und insofern eben glaube ich, dass das eigentlich eine Chance ist, dass man sich über das mal vertieft Gedanken macht. Und jetzt, um noch auf deine Frage auch wirklich eingehen, ja, ich nehme den Abstimmungskampf, also er ist ja erst so ein bisschen am Anrollen und ich glaube, im Moment interessiert er mehr so eben die Insider, die Branche, Politikerinnen und Politiker. Die breite Bevölkerung habe ich den Eindruck noch nicht so, weil eben der Markus hat sich am Anfang ein bisschen erläutert mit all diesen vielen Zahlen. Es ist auch recht komplex, wo, für was gibt es jetzt Geld und wie ist eigentlich die Branche ganz genau strukturiert. Aber so, wie sie jetzt abgebrochen wird und auch die Kampagne der Gegner, das ist natürlich sehr geschickt gemacht. Sie haben zum Beispiel, wahrscheinlich haben sie ganz lang den Fall gehortet und sich diebisch gefreut, wenn sie den endlich in die Öffentlichkeit bringen können. Es hat ein Video gegeben vom Ringier-CEO Mark Walder, wo sich so geäussert hat, dass man es kritisch kann sehen kann, wie er die Unabhängigkeit sieht von seinen Leuten in seinem Medienkonzern. Also er hat gefunden, man sollte die Regierungen bei ihrer Corona-Politik eigentlich unterstützen, auch medial. Und das hat natürlich nachher, also ich würde sagen, auch in einer breiteren Öffentlichkeit eine rechte Debatte dann schon mal lanciert, oder? Und insofern habe ich das Gefühl, es rollt langsam an und es könnte noch ein bisschen hässig werden und es könnten wirklich mal ein paar Grundsatzargumente auch gegen grössere Medienhäuser ins Feld geführt werden.
Was mir jetzt schon das Gefühl hat, recht schnell ist, dass das Thema nach einem ziemlich klassischen Links-Rechts-Schema abgehandelt wird. Oder, Markus?
Ja, es sieht so aus. Im Parlament allerdings hat es noch eine klare Mitte-Links-Mehrheit gegeben für das Medienpaket, sonst hätte das gar nicht durchgehen können. Bei weitem hätte es nicht gelangt. Und jetzt geht es so in einen Links-Rechts-Abstimmungskampf. Die heftigste Opposition kommt von rechts, von ganz rechts und bis Teile von der Mitte. Ja, das ist ein Faktum.
Und hat es eine Auswirkung auf den Ausgang der Abstimmung?
Was ja im Moment besonders spannend ist, der Zeitpunkt dieser Abstimmung, er fällt jetzt nach fast zwei Jahren Pandemie in einem Moment ein, wo die Stimmung eh in der Tendenz gehässig ist, eher politisch, relativ nervenliegend blank und wo es schon sehr lange Kritik an den Medien gibt, wegen ihrer Berichterstattung in der Pandemie. Oder die einen werfen uns vor, wir seien viel zu wenig kritisch mit der Regierung, wir hätten viel mehr für mehr Massnahmen sollen kämpfen sollen. Die anderen sagen, wir hätten sollen schreiben, dass das Virus gar nicht gibt und eine Erfindung irgendwie vom Bill Gates ist und so. Oder wir stehen sehr im Fokus wegen dieser ganzen Pandemie-Berichterstattung. Wir können es eigentlich manchmal fast niemandem recht machen und dass ausgerechnet jetzt die Abstimmung kommt, macht es für die Vorlage zusätzlich schwierig. Weil ein wichtiger Akteur, der sich ja auch ins Neilager geschlagen hat, sind ja die Gruppen, so wie Freunde der Verfassung und so weiter, die ja schon gegen die ganze Covid-Gesetzgebung sind, die jetzt auch zum Teil gegen das Mediengesetz auch noch sind. Und die werden in ihren Kreisen, gerade wegen dieser Pandemie-Berichterstattung, zusätzliche Leute mobilisieren gegen das Gesetz, wo nicht unbedingt jetzt sonst so klar politisch zuzuordnen sind. Und das erschwert es für die Vorlage aus meiner Sicht markant.
Also was den Zeitpunkt betrifft, kann man eigentlich wirklich nur sagen, das ist der absolute Jackpot für die Gegner. Weil, das hast jetzt du ausführlich beschrieben, Markus, also So die ganze Rhetorik von wegen Staatsmedien, mangelnde Unabhängigkeit der Medien, das stößt im Moment auf einen sehr fruchtbaren Boden, der gelegt worden ist, auch während der Pandemiezeit. Verschwörungstheorien, alternative Medien haben Hochkonjunktur. Die Vorwürfe, Fake News, die kommen heute so schnell und schaffen es damit zum Glaubwürdigkeit auch von klassischen News-Nachrichten so ein bisschen in Abrede stellen. Und insofern glaube ich schon, dass es so etwas Unberechenbares gibt im Moment. Also man hätte vielleicht vor einer Weile noch denken können, so ein austariertes, lang im Parlament diskutiertes Mediengesetz hätte schon Chancen an der Urne, aber aktuell hat man das Gefühl, es ist recht unberechenbar, was da noch passieren kann, inwiefern dass es der Gegnerschaft gelingt, um eben so das, wie soll ich sagen, eben den Boden, den ich am Anfang gesagt habe, um das noch mehr bewirtschaften.
Das heisst, euer Tipp ist, es geht runter.
Ich denke, dass es, also die Umfragen sind ja im Moment teilweise ausgeglichen, teilweise ist das Ja-Lager leicht im Rückstand. Ich würde sagen, ja, es wird schwierig, da für Befürworter ein Ja überzukommen.
Ich sehe das ganz genau gleich. Und ja, insofern sind wir jetzt nicht gerade wahnsinnig kontrovers.
Aber sehr transparent. Markus Raffaella, danke fürs Mitdiskutieren. Das war unser aktuelles Politbüro. Schaltet noch nicht ab. Bei uns läuft momentan eine grosse Umfrage zu allen Podcasts von Tamedia, zum Apropos, zum Politbüro, zur dritten Halbzeit und so weiter. Den Link zu dieser Umfrage findet ihr im Episodenbeschrieb, im Artikel zum Politbüro und auch unter tagesanzeiger.ch/podcast. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Raffaella Birrer in Zürich und dem Markus Häfliger in Bern, wo bald Häfliger News aufmachen. Danke vielmals. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.